Diese Episode wird euch präsentiert von Lapondo, dem Shop für das ganze Apothekenteam. Entdecke sorgfältig ausgewählte Produkte voller Apothekenliebe, zum Beispiel das einzigartige Apothekenwimmelbuch, das auf 16 liebevoll illustrierten Seiten eine spannende Reise durch die Apotheke darstellt. Das Entdeckerbuch sollte in keiner Apotheke fehlen und ist das perfekte Geschenk für alle Apothekenfans, egal ob groß oder klein. Jetzt bestellen auf www.lapondo.de. Mit dem Code WISSEN10 sparst du außerdem ganze 10% bei deiner Bestellung.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem hochaktuellen Podcast. Patrick, ich wollte zuerst über das Bundesverdienstkreuz für Gabriele Overwiening sprechen. Ja. Doch, das machen wir kurz. Ich finde, so viel Zeit muss sein, weil es gibt ja eine heiße Debatte darüber, ob das nun verdient ist oder nicht. Also vielleicht so, nur mal so zu wissen, Gabriele Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und insbesondere der ABDA, hat nun das Bundesverdienstkreuz bekommen, so wie eine 250.000 Menschen ungefähr seit Gründung der Bundesrepublik. Das soll das gar nicht kleiner oder größer machen oder so. Und ist eine Debatte entstanden darüber, ob man Frau Overwiening nun das Bundesverdienstkreuz hätte geben dürfen angesichts der Schließungen von Apotheken und der Politik der ABDA und was auch immer. Jetzt will ich einmal eine Lanze brechen dafür. Ich bin ja häufig auch in Wien und da werden viel häufiger Orden verteilt und Ehrungen als hierzulande noch. Ja. Haben die sich erhalten da? Aber ich finde, grundsätzlich muss man natürlich eine Gesamtleistung sehen. So, und das ist eine unternehmerische. In ihrem sicherlich als Apothekerin wirkt sie ja auch schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten da in ihrem Sprengel, in ihrer Region. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren Kammerpräsidentin, engagiert sich für den Berufsstand, für Fortbildung sicherlich auch und ist dann irgendwann ABDA-Präsidentin geworden. Ja, auch nicht in ganz einfachen Zeiten, fairerweise. Deswegen will ich einmal auch sagen, man muss natürlich, da, und das tun wir manchmal auch nicht, das Gesamtwerk betrachten und nicht nur eine Zuspitzung, sondern vielleicht auch das, was seit vielen Jahren dann dazu geführt hat, dass so ein Landrat sagt, ja, da gebe ich jetzt mal so einen Orden weiter. Und dann sollte man es auch bei gut sein lassen dann.
Ja,
oder?
Ja, ja, man wird ja vorgeschlagen, ne? Also von der Warte her, wenn jemand findet, dass du vorschlagenswert bist, dann ist doch gut. Also ich kenne auch eine ganze Menge aus der Literatur
natürlich. Dann schlage ich dich auch vor.
Ja, vielen Dank, freue ich mich.
Kannst du dich mal drauf freuen, dann kannst du überlegen, kriegst du in Berlin oder in Chemnitz umgehängt. Ja. Den Ehrenadler oder was auch immer das dann ist.
Die Frage ist ja auch, ob so ein Bundesverdienstkreuz dann mehr wert ist, als wenn du ABDA-Ehrenpräsident wirst oder Apothekerkammer-Ehrenpräsident wirst.
Das ist eine gute Frage. Ob man da eigentlich auch in Ordnung? Da kriegt man die Lessmüller-Medaille, glaube ich.
Genau, ja, aber das sind ja so Automatismen, glaube ich, die dann da in Kraft.
Man kriegt immer irgendwas. Genau. Also vielleicht ist das auch nur die erste Etappe eines Abgesangs, wir wissen es nicht. Ja. Aber darüber reden wir heute nicht, sondern wir haben uns ja im Vorfeld kurz unterhalten. Übrigens, ich bin am Wochenende bei der Apothekentour in Bochum, 2700 Gäste, Wahnsinn, bin ich wieder gefragt worden, ob wir da so ein mehrköpfiges Redaktionsteam hätten. Und man muss dazu sagen, während wir gerade reden, ist also jemand von der Neue Spree Media, also aus unserem Techie-Team dort und eine Kollegin, die das Ganze redaktionell betreut und aufbereitet. Und das ist es. Und ansonsten machen wir ein Geheimnis draus, wie langfristig wir uns vorbereiten. In der Regel sind es mehrere Minuten vor dem Podcast, dass wir uns auf ein Thema verständigen. Ich habe heute gesagt Volkswagen. Ja. Ich möchte über Volkswagen reden. Und dann haben wir uns ein bisschen heiß geredet darüber. Ich will vielleicht kurz sagen, warum. Weil ich glaube, dass das, was gerade bei Volkswagen passiert, nur nochmal ein ganz, ganz schlimmer Leuchtturm natürlich. Leuchtturm ist das falsche Wort, aber ein großes Signal auch, an diesen Sozialstaat ist, der ja von Arbeit lebt, dass möglichst viele Menschen in Arbeit sind, dass sie viel Geld verdienen und dass sie, damit sie genug Steuern bezahlen und am Ende genug Geld haben, um, Achtung, in die Sozialkassen, in die Rente, in die Arbeitslosenversicherung und insbesondere auch in die GKV, in die Krankenversicherung einzuzahlen. Mhm. So. Und wir sehen, dass dieses Modell des Sozialstaats drastisch ins Wanken gerät. Während wir auf der einen Seite die Nachrichten haben über stark steigende Beiträge in der GKV im kommenden Jahr, wird klar, dass das, was wir bislang an Arbeit gesehen haben, auch an industrieller Fertigung, dass das ins Wanken gerät. Mhm. Und dass das gleichzeitig auch was mit dem Thema Modernisierung, mit Zeitenwende, Zeitenwechseln zu tun hat, mit dem Verschlafen von neuen Realitäten, die absehbaren waren. Mhm. Ja, ich will jetzt gar nicht über Managementfehler bei Volkswagen reden oder so, aber das, was da passiert, wenn ein Konzern sagt, von 10 Werken werde ich 3 schließen, egal ob sie jetzt am Ende geschlossen werden oder so, ich werde womöglich in einer 5-stelligen Zahl Mitarbeiter entlassen. Mhm. Und gleichzeitig wird sichtbar, welche Privilegien sich dort Belegschaften auch erkämpft hatten. Mhm. Übrigens vollkommen zu Recht. Ich sage gar nicht, dass es falsch ist. Aber die jetzt zurückgeholt werden müssen, die jetzt wieder kassiert werden.
Naja, ja, wenn das gelingt. Ne? Also die Botschaft war ja mit uns nicht. Wir wollen nicht für die Managementfehler büßen, warum auch immer das dann nur Managementfehler sind. Und die Politik war ja auch sofort bei der Stelle, dass da eigentlich nicht wirtschaftlich reagiert werden darf.
Ja, es ist so ein bisschen, also, ne, wer so ein bisschen in den Sport guckt, auch da gelingt es nicht, noch nicht mal dem FC Bayern München jedes Jahr Meister zu werden oder jedes Spiel zu gewinnen, sondern man muss auch immer seine Strategie hinterfragen. Man muss hier mit den Spielern arbeiten, die man hat oder auch im Frauenfußball mit den Spielerinnen oder auch, es ist überall so. Und ich finde halt die Parallele, die ich hier sehe und das große Thema ist nach meinem Dafürhalten, dass wir ganz am Ende dieser Debatten, die wir gerade führen und ehrlich gesagt nicht über das Ende des Sozialstaats, wie wir ihn kennen und kannten, reden, sondern über einen Sozialstaat, der sich drastisch verändern wird müssen, damit er genau für diejenigen noch da ist, die ihn brauchen und die seine Leistung abfragen müssen, weil es keine Alternative dazu gibt. Ja, das ist ja auch die Aufgabe eines Sozialstaats, dann einzutreten für diejenigen, die Erfordernisse haben. Und wir merken, auch Stichwort Boomer, Generationswechsel in den nächsten Jahren, alles absehbar, dass das Ding nicht weitergehen wird. Und es kollabiert jetzt schon. Und es kollabiert überall dort, wo man sich nicht rechtzeitig renoviert. Mhm. Und das ist meine Parallele halt zum Apothekensystem, wo weiter gesagt wird, auch am Wochenende, vollkommen zu Recht, Thomas Preis bei der Apothekentour im Gespräch mit Dirk Heidenblut. Es ging eigentlich ums Impfen, aber Thomas Preis sagt dann, ja, mehr Geld ins System. Mehr Geld ins System. Und ich sitze dann da und denke, natürlich nicke ich innerlich und sage, ja, die Leistung muss besser vergütet werden, aber wir alle wissen doch, woher sollen die Kohle kommen?
Ja, na gut, ich meine, bei VW hast du ja jetzt noch, da kommt ja erschwerend hinzu, du könntest ja jetzt nochmal, um da anzusetzen, du könntest ja jetzt sagen, ja, wir leisten uns eine deutsche Automobilindustrie mit deutschen Arbeitsplätzen, mit deutschen Werken und die muss halt dann konkurrenzfähig sein. Ne? Wenn du jetzt sagst, wir leisten uns eine Vorortversorgung mit Apotheken, wo approbierte Mitarbeiter, ausgebildete Mitarbeiter sind, dann wäre das ja im Prinzip das Bekenntnis. Und bei VW ist ja, glaube ich, das Problem zum Beispiel in China entstanden oder eben das Verschlafen von Entwicklungen, was du gesagt hast. Also genau. Keine Elektromobilität zu machen, weil ein großer Gesellschafter halt eben ein Interesse an Ölabsatz hat. Also natürlich. Die Frage ist halt, hat die Apotheke was verschlafen? Das wolltest du gerade sagen, ne?
Ja, natürlich hat die Apotheke was verschlafen. Natürlich haben, und auch, man könnte auch hier sagen, das ist ein Managementfehler. Mhm. Ja, hier hat man sich ja dazu entschieden, über Jahrzehnte hinweg dasselbe Management beizubehalten. Mhm. So, das heißt gar nicht, dass per se Management schlecht sein muss, nur weil es schon lange an Bord ist, aber das Management muss sich halt genauso ändern, muss mit der Zeit gehen und mit den Erfordernissen, die solche Zeiten bringen. Und da sehen wir natürlich im Arzneimittel, im Apothekenmarkt, in der Versorgung der Menschen dramatische Veränderungen. Mhm. So, und die sind ja auch sichtbar. Und es hat natürlich etwas damit zu tun, ob sich dieser Staat nicht nur Apotheken und Arzneimittelversorgung in dieser Art leisten will. Sondern ob er sie sich leisten kann. Ja, das ist natürlich einfach, wenn wir selber davon den Nutzen haben, sagen wir, natürlich muss er sich das leisten wollen und können tut er das auch, dann muss er auf was anderes verzichten. Das ist das St. Florians-Prinzip. So, und das merkst du jetzt auch schon wieder bei Volkswagen. Was waren denn die ersten Reaktionen? Dass die Landesfürsten gesagt haben, in meinem Bundesland da wird aber nichts gemacht. Ja? So. Und das Parallel, und das finde ich auch spannend, dass dann zum Beispiel die Betriebsräte fordern, also wir wollen nicht auf unsere Privilegien verzichten, der Staat muss jetzt E-Mobilität fördern, damit wir wettbewerbsfähig sind. Und dann denke ich, Moment, falsch. Ja, die Produktionskosten, auch durch die Privilegien und alles andere, sind viel, übrigens auch eine Folge von zu hohen Steuern, von Sozialstaatskosten und. Das alles ist so hoch, deswegen sind wir zum Teil nicht wettbewerbsfähig. Natürlich auch, weil wir es vermieden haben, vielleicht andere Technologien anzuwenden, da mehr sozusagen auf dem Gaspedal auch zu stehen. Hm. Die Wahrheit ist aber auch, das System an sich, diese Art von Produktivität und Produktion kann nicht gewinnen, wenn in Chinas Auto für einen Bruchteil nicht nur produziert, sondern auch verkauft werden, diese Unternehmen trotzdem horrende Gewinne machen. Mhm. Und übrigens nicht nur in China, sondern mittlerweile auch in den Weltmärkten. Mhm. Ja, und was die Amerikaner dann machen, ist, die sagen, ja, wir machen jetzt die Grenzen dicht, ja, wir erheben 100% Strafzoll irgendwie. Das droht uns Europäern ja unter Umständen auch noch, je nachdem, wie das in wenigen Tagen da ausgeht.
Ja. Wobei, da kommt ja noch erschwerend hinzu, wir können ja dann den Bogen jetzt nochmal schließen, aber da kommt ja noch erschwerend hinzu, dass ja die chinesischen Autos teilweise auch einfach wirklich besser sind. Ja, also wir sind ja beides VW-Fahrer und wir kennen ja die Unzulänglichkeiten, zum Beispiel in der Software, die dich dann über Fußgängerbrücken lotst oder sowas. Und das ist ja die Frage, ob ich sowas mit...
Über eine Fußgängerbrücke gefahren, mein Freund.
Da habe ich nicht gemacht, in der Schweiz, ja. Aber die Frage ist ja, ob ich solche Unzulänglichkeiten mit Strafzöllen dann, also ob ich mich einmauern kann, ne? Und da sind wir vielleicht beim Thema.
Einmauern wissen wir, und das ist auch ein Abda-Thema, ein Apotheker-Thema. Einmauern wird nicht gelingen. Hm. Kannst du vergessen. Hm. So, du brauchst Angebote. Hm. Du musst dich selber, du kannst ja eine Zeit lang verteidigen, aber hinter deinem Verteidigungswall musst du dich verändern. Hm. Darum geht's. Mhm. Und das machen viele Konzerne nicht. Mhm. Ja, da wird dann ganz schnell der Standort Deutschland in Frage gestellt. Mhm. Das ist ja was ich auch nicht gut ertragen kann als Unternehmer. Ja, das will ich auch deutlich sagen. Ich höre seit vielen Monaten, seit Jahren, ich glaube, das ist das Schlimmste an dieser wir haben ja eine ganz kleine Rezession. Aber das Schlimmste daran ist, dieses Kaputtreden von Standort und von Leistung, auch von der Leistung von Menschen, die in Arbeit sind. Ja, ist es genauso gerade mit dieser Grippe und Erkältungswelle und der Corona-Welle. Ja, da lese ich dann, sind wir ein Volk von Blaumachern? Das kannst du auch für die Vergangenheit fragen. Ich glaube, dass das natürlich nicht so ist. Mhm. Ja? Mhm. Und du spürst einfach diese negative Energie, so nach dem Motto, wir schaffen das nicht. Ich glaube, das, was fehlt, und ist halt auch Erkenntnisgewinn, dass Aufbruch halt auch vom Wollen und vom sich verändern wollen kommt. Es gibt halt Sachen, die passieren. Das kennen wir alle aus dem Privaten. Ja, der Lebensweg ist da auch nicht immer geradeaus. Ja. Ja. Ja, wir alle würden uns das manchmal wünschen, dass es das wäre. Aber natürlich gibt es da Brüche. Hm. Ja, die gibt es im Privaten, die gibt es in Beziehungen, die gibt es bei den Bildungszielen, die man hat, die gibt es bei der Suche nach dem Traumjob und der Erkenntnis, oh, das ist nicht ganz erreichbar. Mhm. Ja, so, aber ich finde halt, da muss man sich doch ehrlich machen wirtschaftlich. Mhm. Und dieser Mangel an Ehrlichkeit, der bei Volkswagen mit seiner Beteiligungsstruktur, auch bei den Belegschaften und bei den Betriebsräten und all dem herrscht, ja, die in einer Situation, in der klar ist, wenn das so weitergeht, und auch hier das, was wir an Schließungen bei Apotheken sehen, ist der Minderverkauf an Fahrzeugen bei VW, wo die Märkte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einbrechen. So. Und die brechen ja nicht nur ein, weil wir keine E-Autos produzieren oder nicht genug. Oder weil der Gesetzgeber sagt, ich finanziere euch hier noch 3.000 Euro extra oder so. Das ist doch Quatsch. Sondern weil die Autos vielleicht einfach zu teuer sind. Mhm. Weil sie vielleicht auch nicht geil genug aussehen. Weil sie das falsche Marketing machen. Die falsche Vertriebsstruktur haben. Nicht sexy sind. Weil der Name Volkswagen vielleicht auch aus der Zeit gefallen ist. Ja, die gucken dann alle zurück, und dann habe ich letztens in der FAZ oder wo es stand gelesen, ja, es bräuchte wieder ein neues, sozusagen ein Volksauto oder so. Ja, sowas wie den Käfer und später den Golf. 1, 2, 3, 17. Ja, mhm. Und dann haben sie gesagt, wir bräuchten jetzt, weißt du, ein modernes, neues Auto fürs Volk. Ich denke dann immer so, ja, aber will das Volk denn überhaupt ein Auto? Ist das Auto denn noch das Wichtigste? Ja, ich kenne in unserer Berliner Belegschaft ganz viele, die haben noch nicht mal einen Führerschein. Die hätten lieber gerne einen gut funktionierenden ÖPNV. Mhm. Ja, also da gibt es ganz andere, da gibt es andere. Wenn ich sehe, was Fahrräder heutzutage in Städten, wo Fahrräder zum Beispiel gehighlightet sind, was in Fahrräder investiert wird. Mhm. ja, in welchen Klassen wir da unterwegs sind. Da müsstest du dir als Automobilkonzern manchmal überlegen, haben wir eigentlich die Fahrradwelle verpasst oder die ÖPNV-Welle oder was auch immer. Ja? Und nicht jede Innovation ist übrigens auch geil und ist massentauglich, wie wir gerade bei diesem Flugtaxi sehen, dass in Bayern in eine großartige Insolvenz geht, wo Milliardeninvestitionen wirklich vor die Wand klatschen und wieder der Ruf nach dem Staat ganz laut ist. Der Staat möge doch jetzt das Unternehmen retten und ich denke so, Moment, so ist doch Wirtschaft. Der Staat kann nicht alles retten, der muss auch nicht alles retten.
Gut. Ja, okay. Aber was heißt denn das für die, übertragen jetzt auf unsere Apotheken, über die wir ja eigentlich sprechen wollten in dem Zusammenhang?
Naja, das heißt aus meiner Sicht, ganz offen gesprochen, dass wir nicht darauf setzen können, dass der Staat oder der Gesetzgeber oder irgendeine Form von Bundesregierung, die gar nicht mehr über die Mittel verfügt und verfügen wird in den nächsten Jahren, in der Lage ist, mehr Geld ins System zu pumpen, dass man sich darauf nicht verlassen darf. Ich glaube, dass das trügerig ist, sondern dass man sich fragen muss, wie kann ich, wenn ich weiterhin Arzneimittelversorgung als Kern betreibe, wie muss ich mein Modell umschreiben? Wie muss ich wegkommen von dieser packungsbezogenen Vergütung? Ja, der Gedanke, nochmal immer bei den PDLs, der Gedanke war ja eigentlich, dass ich eine Dienstleistung erbringe und für diese Dienstleistung vergütet werde. So. Und da merkt man ja, das funktioniert so ein bisschen, aber nicht in der Fläche und nicht richtig aus unterschiedlichsten Gründen. Und jetzt liegen in diesem Verschiebebahnhof demnächst irgendwann in den nächsten Monaten dann sogar, Achtung, eine halbe Milliarde Euro. So, irgendwie, mein Eindruck ist, ein bisschen Geld ist also auch schon dafür da, für diesen Dienstleistungsgedanken, den Apotheken jeden Tag, jede Nacht erbringen, ohne jeden Zweifel. Aber die Frage ist, ist dieses Packungsthema das einzig Wahre? Müssen wir in breiteren Sortimenten denken? Müssen wir in diesen Care-Bereich, in diesen Pflegebereich zum Beispiel, wo wir wissen, dass da große Herausforderungen kommen werden für dieses Land? Ja, welche Rolle können Apotheken da spielen als lokale, regionale Dienstleister? Und zwar jenseits von Verblistern, also von dem Arzneimittelkern, den Apotheken haben, sondern wie, inwieweit können die sich aufstellen, um auch dort zu reüssieren und die Menschen zu versorgen und dort vielleicht Dinge zu kombinieren, die ganz gut zueinander passen.
Ja, du hast schon recht, ne? Diese pharmazeutischen Dienstleistungen, das ist ja ein bisschen statisch gefühlt irgendwie entwickelt worden. Jetzt war ja da letzte Woche in Potsdam der Prozess, der ja nochmal mit einem blauen Auge ausgegangen ist. Ja, also die Kassen sind ja gescheitert mit ihrer Klage. Aber trotzdem war ja in der Verhandlung ganz klar, also einfach nur Blutdruck messen ist jetzt keine pharmazeutische Dienstleistung, für die man hier viel Geld abrechnet oder und das ist ja die einzige, die in der Breite sich abbilden lässt. Also vielleicht muss da auch wirklich viel mehr vor Ort passieren. Vielleicht lässt das sich gar nicht mit einer Berufsorganisation alles entwickeln.
Ja, genau. Und ein Gedanke noch, der ist als Folge der Pandemie. Wir haben mit den Apotheken viel in der Pandemie lernen müssen, aber auch als Autofahrerinnen haben wir viel gelernt. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fahre deutlich weniger Auto. Ich bin grundsätzlich weniger unterwegs, ich habe immer noch so Peaks, aber ich fahre eigentlich weniger Auto als früher. So, ja. Das heißt, nur weil es Konzerne gibt, die Autos verkaufen wollen, heißt es doch gar nicht, dass es den Bedarf danach gibt. Wir sehen es auch in der Share. Ich fahre gerade, ich bin hier unterwegs, jetzt wieder in irgendeinem Hotelzimmer, ja. Ich fahre Shared-Autos, also im Prinzip ein Mietwagen, aber nicht mehr so wie früher von, ehrlich gesagt, Sixt Europcar oder so. Ich fahre so einen Miles, ja, den kann ich an bestimmten Punkten abgeben, den teile ich mir mit anderen. Der ist dann vielleicht nicht immer ganz so sauber, ja, aber ich muss mich nicht ums Tanken, was auch immer kümmern. Es gibt ja viele andere Modelle, auch Mobilitätsmodelle, die sich entwickelt haben und die davon ausgehen, dass man eben nicht mehr, und übrigens ja nicht 20, 30, 40.000, sondern 50, 60, 70.000 Euro in ein Fahrzeug investiert und nach dem ersten Jahr feststellt, wow, es ist 25% weniger wert. Ja, das ist ja auch eine Wahrheit. Und ein E-Auto, alle mit den E-Autos, die sagen wir in der ersten, zweiten, dritten Generation, die sich darüber beklagen, wie die Entwertung vonstatten gegangen ist, natürlich in dieser Entwicklungsphase. Und da kaufst du dir natürlich lieber so einen Chinesen für 20.000 oder 30.000 Euro als ein deutsches E-Auto für 50.000 oder 60.000 Euro, weil du natürlich feststellst, dass das Kapital, in der Regel übrigens manchmal auch schon versteuert, ja, privat, wie das dezimiert wird in kürzester Zeit. Ja. Die Leute sind doch nicht ganz doof. Ja. So, und das ist beim Sozialstaat stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen. Wir müssen anerkennen und die Apotheken auch, Achtung, Christian Lindner sagt in dieser Woche, Steuerschätzung für die nächsten Jahre 50 Milliarden weniger. Ja, jetzt nimmt er die 10 Milliarden von Intel, sagt er, und packt die so ein bisschen in die Lücke. Und du denkst so, ja Moment, aber wenn die doch dann wieder kommen, wenn die jetzt doch das Werk bauen, was wir ja würden wollen, ja, dann brauchst du ja trotzdem wieder die 10 Milliarden. Mhm. Also du spürst so, es ist gerade so von der Hand in den Mund. Und das ist für all die Apotheken, die betrieben werden, natürlich eine ganz schlechte Basis, wenn Politik nicht verlässlich ist. Mhm. Wenn sie nicht mehr zuverlässig ist, und ich sehe nicht steigende GKV-Kosten, steigende Beiträge, steigende Steuerlast, ja, sinkende Steuereinnahmen, was soll denn daraus folgern? Hm. Da folgert doch nicht nach meinem Dafürhalten daraus, dass das Füllhorn, sondern dass das leer ist. Das wird nicht voller. Hm.
Aber können die Apotheken sich denn deiner Meinung nach nicht auf so eine Art Daseinsvorsorge zurückziehen?
Ja, was heißt denn zurückziehen? Aber die muss ja auch finanziert sein. Ja, klar. Ich glaube, also kommen wir doch mal zu den Lösungen. Also was ich sehe ist, ich glaube, es wird ein höheres Beteiligungsformat von Seiten derer geben, die in die Apotheke gehen. Mhm. Das heißt, der Staat wird auch über Switches oder über das Loslösen von Leistungen, der wird letztlich sagen, pass mal auf, ich kann nicht mehr jede Leistung finanzieren, lieber Patient, lieber Versicherte. Hm. Also werde ich, so wie Brille, Zahnersatz, wir haben es schon oft gesagt, werde ich Leistungen rausnehmen. So, und dann wird es der Job der Apotheke sein, trotzdem dann Angebote zu machen, die sich die Menschen leisten können. Hm. Ja? Vorteil, die Bürokratieabschläge, die es dann gibt. Ja? Also Mengenwachstum unter Umständen bei bestimmten Leistungen, auch bei der Nachfrage. Die Leute kommen ja heute in die Apotheke. Das ist ja der Granatenvorteil, den Apotheken haben. Sie sind da, die Menschen kommen zu ihnen. Die wissen, wenn es um Arzneimittel, Gesundheit und so. Vielleicht muss man sich damit abfinden, dass in Zukunft eben man weniger mit der GKV abrechnet, sondern mehr direkt. So, das wird, glaube ich, ein Teil der Zukunft sein. Wenn wir wissen, dass Sozialstaat in dieser Form nicht mehr leistbar ist, dann wird das die logische Konsequenz sein. So, und darauf müssen sich Apotheken einstellen. In der Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie präsent sind, wie sie sich ausrichten. Ich würde sehr, sehr viel darauf wetten, dass die nächsten Jahre davon gekennzeichnet werden, dass diese Entwicklung so sein wird. Und auch das stoische Verhalten von Lauterbach und auch den Regierenden, egal von wem, das wird in einer anderen und neueren Regierungskoalition nicht anders sein. Das wird nicht dazu führen, dass einfach das Honorar auf 12 Euro oder irgendwas anderes erhöht wird. So, ja. Da wird es einen Sockel geben und der Gesetzgeber weiß auch und auch die Kassen, wir müssen es rausnehmen. Wir müssen bestimmte Bereiche switchen, wir müssen sie rausnehmen, wir müssen auf OTCs wechseln in vielen Bereichen. Das ist eine Debatte, die geführt werden muss. Also. Und im besten Fall setzen sich die Apotheken und setzt sich die ABDA und der DRV an die Spitze dieser Bewegung.
Also die ABDA oder die Apotheken brauchen eine Business Development Abteilung, wie es so schön heutzutage heißt.
Das wäre wünschenswert. Ich glaube, dass viele größere Apotheken und zukunftsgerichtete Apotheken, die im Prinzip schon haben, weil die verantwortliche Unternehmerinnen und Unternehmer an der Spitze haben, die sich natürlich darüber Gedanken machen, wie wird meine Apotheke in 3, 5 oder 10 Jahren aussehen und kann ich mich so sehr auf die GKV verlassen oder nicht? Und habe ich nicht ein Interesse daran, auch in Zukunft viel mit OTC, mit der Freiwahl, vielleicht auch mit anderen Sortimenten, die heute gar nicht in meiner Apotheke sind, die ich mir aber reinhole, zu verdienen. So, und das ist das Zukunftsthema. Apotheke wird sich ändern, so wie dieses Volkswagen-Logo und das Apotheken-A, wenn wir die nebeneinander halten, dann stehen die für was. Das sind ganz starke Marken, das sind ganz starke Erkennungszeichen. Aber sie stehen auch im Moment beide dafür, dass sich was ändern muss, dass sich was bewegen muss, dass man unter Druck gerät in diesem Zukunftsszenario. Ja. Und da muss man Teil der Bewegung sein und nicht sich nur sträuben. Ich glaube, sonst geht der Schuss nach hinten los tatsächlich.
Ja. Gut.
Boah, das war's, Patrick. Das war der Podcast für Pharma und Apotheke. Da heißt nur mal so zum Wissen. Heute auch ein bisschen über Automobiles nebenbei. Uns gibt's immer donnerstags. Man kann uns liken, man kann, darf kommentieren, man darf uns Post schicken an post@nurmalsozumwissen.de und da freuen wir uns drauf. In diesem Sinne, alles Gute und frohe Festtage.
Ciao.
Ja, das war doch heute sehr mobil.
Donnerwetter.